Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, wir sind in der Hochphase der österlichen Bußzeit. Der erste Passionssonntag liegt hinter uns. Jetzt macht das Kirchenjahr also einen Schritt zunächst vom fastenzeitlichen Aufruf zur Umkehr hin zur Betrachtung des Leidens, des erlösenden Leidens und Sterbens Jesu Christi. Nicht immer, gerade in der heutigen Zeit, ist das so einfach, diesem Kirchenjahr auch innerlich und äußerlich zu folgen. Manch einer ist einfach noch nicht dazu gekommen, zum Beispiel das heilige Sakrament der Buße zu empfangen, das Beichtsakrament der Versöhnung, Befreiung und Heilung. Und deswegen schauen wir auch in dieser Woche auf dieses besondere Sakrament, auf das Wesen der christlichen Buße. Es gibt 7 Geheimnisse der heiligen Beichte. Wussten Sie das schon, liebe Hörerinnen und Hörer? Der US-amerikanische Autor Vinnie Flynn hat darüber ein Buch geschrieben, und inspiriert von diesem Buch hören wir jetzt einen Vortrag von einem Einkehrtag mit Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi. Die 7 Geheimnisse der heiligen Beichte. Pater Nikolaus Kleemeyer.
Was sind so die ersten Reaktionen, wenn wir das Wort Beichte hören? Wenn wir wissen auch, dass wir eingeladen sind durch die Kirche, eben zur Beichte zu gehen. Ich glaube, da gibt es innerlich viele verschiedene Reaktionen in den Menschen. Und wenn man so vielleicht in die große Menge hineinschaut, dann kann man vielleicht sagen, tendenziell ist natürlich die Beichte fast sowas wie ein Gruselwort geworden, nicht? Die Angst vor der Beichte. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir dort anfangen, wo unser Herz steht, wo wir stehen. Und überlegen, wenn wir eben von der Beichte hören und auch von der gewissen Pflicht zur Beichte zu gehen, um später dann auch die Kommunion zu empfangen, was regt sich da in uns? Eine gewisse Angst, eine gewisse Furcht, eine gewisse Freude, ein gewisses Vertrauen. Es gibt da vielleicht verschiedenste innere Reaktionen. Und da würde ich schon sagen, versuchen wir jetzt vielleicht zu Beginn dieser Fortbildung kurz zu überlegen, was regt sich in mir? Was ist meine innere Reaktion, wenn ich an dieses Wort Beichte denke oder an dieses Sakrament der Beichte? Ich glaube, man kann es oft zusammenfassen als ein Sakrament, das wir schnell empfinden als ein Mittel zu einem Zweck, zu einem Ziel. Einige werden sagen, vielleicht, wobei das leider immer mehr in den Hintergrund gelangt ist, aber ein Mittel, um später wieder zur Kommunion zu gehen. In sehr katholisch geprägten Ländern wie Mexiko ist das noch etwas sehr, sehr Präsentes. Da gibt es in vielen Schulen die Tradition, dass die Kinder während der Schulzeit in einer Pause nach ein bisschen Gebet die Möglichkeit haben, die Kommunion zu empfangen. Und das Lustige ist, dass es auch bei Kindern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die schon katholisch geprägt sind, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt ein aktives katholisches Leben leben, sonntags zur Kirche gehen schon, aber sonst, das war es eigentlich auch schon, dass es immer noch in deren Mentalität und Gedanke ist, wenn ich irgendwie was Böses getan habe, dann muss ich erst zur Beichte gehen, um dann zur Kommunion gehen zu können. Das ist da bei denen noch ganz, ganz drinnen in deren Art, wie sie leben. Was in dem Sinne sehr schön ist, was wir leider hier in unseren Kreisen in Deutschland wohl eher verloren haben, nicht? Diesen inneren Drang zu sagen, ich muss zur Beichte gehen, um zur Kommunion zu gehen. Das heißt, die Beichte kann das dann schon werden, nicht? Zu einem Mittel, ich gehe zur Beichte und dann bin ich wieder befreit von meinen Sünden, dann kann ich zur Kommunion gehen. Es kann natürlich auch sein, dass die Beichte zu etwas wird, das da vielleicht schon spielt dann schon ein bisschen mehr Tiefgang mit hinein, dass wir schon innerlich diesen Drang haben, befreit zu werden von einer Last. Wir haben etwas getan, was uns belastet, wo wir sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld gewesen. Und ich habe gute Erfahrungen vielleicht auch mal gemacht in der Beichte, und so wird es zu einem Moment, wo ich sage, ich möchte befreit werden von dieser Last. Das heißt, man möchte sich innerlich wieder reinfühlen, man möchte sich frei fühlen, man möchte sich gelöst fühlen. Manchmal kann es auch passieren, dass die Beichte zu einem Mittel wird, um sorgenlos zu werden, nicht? Es wird ja auch heutzutage, wenn man in die Kirchen geht, ist ja oft so, dass dann immer steht Beichtgelegenheit oder Gelegenheit zur Aussprache, dass das immer beides gebracht wird, nicht? Und dann diese modernen Beichtsäle, Beichträume haben ja auch dann die beiden Möglichkeiten, entweder in den Beichtstuhl zu gehen oder halt an den Tisch sich zu setzen mit dem Priester und dann eine Aussprache zu haben. Und das kann auch passieren, dass die Beicht zu einem Mittel wird der Aussprache. Mich belastet etwas, ich habe Sorgen, ich muss eine Entscheidung treffen und ich suche einen Pater auf, von dem ich vielleicht auch weiß, dass er ein weiser Mensch ist und der mir vielleicht auch schon mal geholfen hat. Und es wird so ein Moment zu einem Forum, in dem ich mich aussprechen kann. Vielleicht auch manchmal Unsicherheiten beseitigen. Ich bin unsicher, eben eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Oder irgendeine Lebenssituation, in der ich nicht genau weiß, wie soll ich mit der umgehen. Das heißt, ich suche die Beichte auf, um diese Unsicherheit zu beseitigen. Und wenn wir alles das betrachten, sagen wir, das sind alles gute Motive. Das bringt was, das ist nichts Schlechtes. Wir wollen frei werden von der Sünde. Wir wollen die Fähigkeit haben, wieder in die Einheit mit Gott zu treten durch die Kommunion. Wir wollen auch Unsicherheiten innerlich bewältigen. Wir wollen auch Klarheit und Licht finden in unserem Leben. Aber die Frage bleibt dennoch, ist es vielleicht doch irgendwie sowas wie ein Mittel zu einem Ziel, zu einem Zweck? Und da wollen wir eben versuchen, tiefer zu graben und zu sagen, ist die Beichte einfach nur ein Mittel? Oder gibt es dort etwas Tieferes, wodurch vielleicht dadurch auch die Beichte zu etwas Attraktiverem für uns wird? Nicht zu einer Pflichtübung, der ich mich unterziehen muss, sondern zu einem, und da werden wir ein bisschen hineinarbeiten, zu einer Begegnung. Das wird vielleicht so ein bisschen ein roter Faden sein für die Tage, für diese Stunden, die wir jetzt zusammen hier haben. Das heißt, das Ziel dieser Fortbildung ist es eben, das wahre Geheimnis der Beichte zu ergründen und dann natürlich auch zu sehen, was für Auswirkungen hat das auf unser Leben und somit auch natürlich uns zu helfen, die Art, wie wir beichten, auch zu verbessern, zu vertiefen, auch darin zu wachsen. Wenn wir über die Beichte sprechen, sprechen wir eben über die Sakramente. Im Katechismus steht in der Nummer 1076, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde am Pfingsttag die Kirche der Welt offenbart. Die Ausgießung des Heiligen Geistes lässt in der Vermittlung des Mysteriums eine neue Zeit anbrechen, die Zeit der Kirche, in der Christus durch die Liturgie seiner Kirche sein Heilswerk kundtut, vergegenwärtigt und mitteilt, bis er kommt. Während dieser Zeit der Kirche lebt und handelt Christus fortan in und mit seiner Kirche auf eine neue, für diese neue Zeit eigene Weise. Er handelt durch die Sakramente, die der Kirche des Ostens und des Westens gemeinsame Überlieferung nennt, das sakramentale Ökonomie. Diese besteht in der Mitteilung oder Ausspendung der Früchte des Pascha-Mysteriums Christi in der Feier der sakramentalen Liturgie der Kirche. Und das möchte ein bisschen, wir werden es vertiefen, dieses Thema, eben Beichte als Sakrament, aber das könnte so ein bisschen der Rahmen sein, mit dem wir versuchen, eben jetzt an dieses Sakrament heranzugehen. Es geht nicht nur um eine Pflichtübung, sondern es geht darum, dass wir durch die Beichte eintreten eben in das Leben der Sakramente. Das heißt, bereit sind, dass die Gnade, die Heilsgnade eben in unserem Herzen wachsen möge. Das brauchen wir jetzt nicht sehr viel mehr vertiefen, aber es kann so ein bisschen als ein Rahmen sein für die nächsten Stunden und für die nächsten Themen, die wir besprechen werden. Genau. Kurz einfach die sieben Geheimnisse, eben dann sind es keine Geheimnisse mehr, aber das wären so ein bisschen die sieben Themen und wie gesagt, ich flechte dann immer verschiedene andere Themen hinein, die wir dann vertiefen werden. Das erste ist, die Sünde ändert Gott nicht. Alles sind so Themen, die uns helfen sollen, das Beichtsakrament zu vertiefen. Das erste Geheimnis oder der erste Ansatz ist, die Sünde verändert Gott nicht. Das zweite, es geht nicht nur um Vergebung, dann werden wir sehen, es geht auch um Heilung. Das dritte, deine Sünde ist nicht meine Sünde. Da werden wir ein bisschen den persönlichen Charakter der Sünde vertiefen. Sünde ist nicht etwas, was einfach in der Familie geschehen ist oder in der Umgebung und in der Gemeinde. Nein, Sünde ist etwas Persönliches, es ist meine Sünde und ich muss sie tragen. Viertens, Beichte ist keine Privatsache. Es ist nicht nur eine Sache zwischen mir und dem Priester. Es hat immer einen öffentlichen Charakter, auch wenn es das Beichtgeheimnis gibt und bleibt, aber es gibt immer auch einen öffentlichen Charakter. Und was das genau bedeutet, werden wir im vierten Geheimnis ein bisschen betrachten. Dann fünftens eine Botschaft. Was ist die tiefe Botschaft Gottes bezüglich der Beichte? Dann sechstens ist ein bisschen sowas wie eine Zusammenfassung. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Das Ziel eben der Beichte ist die Umkehr, die tiefe Umkehr. Und dann siebtens, das wird eher kurz sein, frei von Ketten. Und dann ist der Autor hat dann eben so ein paar Ketten, ein paar Bindungen aufgeschrieben, die eine Gefahr sein könnten und uns dazu führen könnten, dass wir eben auch das Beichtsakrament nicht so ausnutzen können, wie man es wirklich ausnutzen sollte. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit dem ersten Punkt. Die Sünde ändert Gott nicht. Die Sünde verändert Gott nicht. Und da einfach nochmal eine Einladung zu überlegen, was ist mein Gottesbild? Ich glaube, so einer der Themen, die wichtig sind. Was ist mein tiefes Gottesbild? Wir gehen ja immer mit einer inneren, auch oft unbewussten Vorstellung in die Kirche, zur Beichte oder einfach auch ins Gebet. Wir haben eine innere Vorstellung Gottes, die wir auch über die Jahre hinweg, oft auch durch vielleicht verschiedene Kindheitsprägungen, eben entwickelt haben. Und die so ein bisschen im Untergrund der Seele schlummert und viel Auswirkung hat auf unsere Beziehung mit Gott selber. Und es ist gut, dass wir immer mal wieder überlegen, was ist denn mein Gottesbild? Wie stelle ich mir Gott vor? Nicht jetzt äußerlich mit Bart oder ohne Bart oder so, nicht, sondern innerlich. An was für eine Art Person denke ich, wenn ich an Gott denke? Weil wir müssen ja immer, wenn wir an Gott denken und an geistliche Dinge denken, müssen wir sie immer versuchen, weil wir nicht anders können, zu verbinden, nicht, mit reellen Dingen, mit Menschen etc. Was passieren kann, und das ist sehr typisch und das passiert uns, ist, dass wir im Grunde denken, dass meine Sünde eine Auswirkung hat auf Gott. Dass es da eine Art Reaktion gibt in Gott. Weil wir das mit den Mitmenschen kennen. Wenn ich etwas schlecht mache, dann ist es den anderen nicht egal. Und generell gibt es eine Art Wirkung, Auswirkung. Entweder ist die Person verärgert oder sie ist enttäuscht oder sie ist grantig oder sie ist neidisch oder sie ist eingeschnappt etc. Nicht? Das ist das Typische. Wenn ich etwas falsch mache, dann weiß ich, das hat eine Auswirkung auf meine Mitmenschen, eine menschliche Auswirkung, die oft vielleicht auch gerechtfertigt ist, bedingt gerechtfertigt ist. Und das kann passieren, dass wir das eben auch kopieren, im gewissen Sinne, auf Gott. Dass wir sagen, im Grunde, wenn ich etwas falsch mache, hat das eine Auswirkung auf Gott. Er ist verärgert, er ist enttäuscht, er ist neidisch vielleicht. Es gibt verschiedene Elemente, nicht? Es gibt einen Unmut in Gott, weil ich etwas getan habe, was nicht seiner Liebe entspricht, etc. Das heißt, wir empfinden Gott eben als eine Art menschliche Person, die auch ihre Schwächen hat und ihre Grenzen hat. Und da ist wichtig, dass wir zurückgehen zu dem, was Gott wirklich ist und überlegen, wie ist denn wirklich Gott? Und kann ich etwas in Gott verändern? Vor 2 Wochen bin ich nach Altötting gefahren und es waren so ein paar Tage, es waren so 2, 3 Tage hintereinander, in denen es ein unglaubliches, wunderbares Lichtspiel gab am Abend, weil während des Tages immer so eine Wetterfront durchgezogen ist, so eine Unwetterfront mit tiefen, dunklen, grauen Wolken und gegen Abend dann immer vom Westen her blauer Himmel kam. Und es war ein unglaubliches Phänomen, weil über Altötting und über Neuötting und Alskern war es eben noch tief grau und dunkel und regnerisch. Aber die Abendsonne kam schon durch den blauen Himmel rüber. Das heißt, so unter der Wolkendecke kam halt ein wunderbarer, warmer, rötlicher Sonnenstrahl noch hier gegen Abend durch. Und ich bin so über die Wiesen gefahren, nicht über die Wiesen, sondern halt über die Bundesstraße gefahren, aber gibt's viele Wiesen nebeneinander. Ich bin beinahe an der Wiese gelandet. Und es war eine sehr schöne Erfahrung und ich habe gedacht, das ist eigentlich wie so ein Bild Gottes selber. Gott scheint und Gott ist gütig und Gott liebt immer und seine Liebe bleibt und er hört nicht auf zu lieben, obwohl es eben viel Unwetter gibt auf dieser Welt. Gott ist wie diese Sonne, die bereit ist, immer weiter zu scheinen, egal wie viel Ungerechtigkeit und Unliebe und Hass es auf der Welt gibt. Man kann es sogar noch tiefer sehen. Das hat es Pater Francisco, haben wir darüber in einem Einkehrtag ein bisschen gesprochen, Pater Francisco Sunderland. Man kann noch tiefer gehen, wenn man weiß und sich damit auseinandersetzt, dass wir ja hier alle weiterhin existieren, weil Gott da ist und weil er möchte, dass wir weiter existieren. Wir denken immer an Schöpfung als einen Moment, der am Anfang meiner Existenz passiert ist. Als ich noch nicht existierte, kam irgendwann mal Gott und er hat gesagt, ich möchte, dass du jetzt existierst und du existierst und dann hat sich Gott zurückgezogen und du existierst halt weiter, bis du halt stirbst und bis du halt dann in den Himmel kommst. Und wir haben ein bisschen so ein Bild davon, dass Gott uns hineinsetzt in eine Welt, wie, ich weiß nicht, die Märklin-Modelleisenbahn-Welt. Und er setzt uns da so hinein, er hat uns geschaffen, hat uns gebildet, angemalt und hat uns dann in diese Welt hineingesetzt, aber zieht sich dann wieder zurück und geht halt dann zu seiner Arbeit weiter, nicht? Aber wenn wir wirklich verstehen, was auch Schöpfung bedeutet, wissen wir, dass Gott in jedem Moment uns erhält. Er schafft uns am Anfang unserer Existenz, aber er erhält uns auch. Sobald Gott eine Sekunde, eine Millisekunde nicht mehr an uns denken würde, würden wir auf einmal verschwinden. Nicht? Puff, sind wir nicht mehr da. Das heißt, in jedem Moment ist Gott aktiv dabei, mich zu erhalten. Das ist ein bisschen wie die Handpuppe, vielleicht noch ein bisschen grafischer. Nicht? Die Hand Gottes ist in uns drin und erhält uns aktiv. Und sobald er entscheiden, beschließen würde, er möchte uns nicht mehr halten, wir würden verschwinden, würde nichts mehr da sein von uns. Nichts mehr Physisches, auch nichts Geistiges. Das heißt, jede kleinste Faser unseres Seins ist eben erhalten von Gott. Und dann weiterzudenken, zu sagen, Gott hat auch, und das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber Gott hat auch den IS-Kämpfer erhalten in dem Moment, in dem er wie viel waren es? 21, es gibt das Buch, das Schöne von Mosebach, die 21 Christen umgebracht hat. Nicht? Das heißt, auch in diesem Moment war Gott weiterhin dabei und hat diesen Menschen im Leben erhalten, obwohl er gerade so etwas Grausames vollbracht hat. Und das ist ein sehr extremes, wir werden jetzt nicht darauf eingehen, warum tut Gott das, sondern wir wollen jetzt heute einfach nur mal das begreifen, dass Gott immer weiter scheint als Sonne über diese Menschheit. Dass Gott in dem Sinne seine Liebe, und das ist der Punkt, nicht zurückzieht, sondern er bleibt immer da, er bleibt immer treu. Er hat beschlossen, ich werde den Menschen frei erschaffen, mit all den Konsequenzen, die ich auch schon wusste. Und ich werde nicht mich zurückziehen, nicht sagen, die sind so schlecht, ich ziehe mich zurück. Er hat es einmal gemacht bei Noah. Und danach hat er gesagt, von jetzt an werde ich es nicht mehr machen. Bei Noah hat er beschlossen, sie sind so schlecht, wir werden sie alle wieder zerstören, nur Noah nicht. Das zu verstehen und dann eben auf unser Leben anzuwenden, zu wissen, die Sünde, die ich begehe, die ändert Gott nicht. Er zieht seine Liebe nicht zurück. In Matthäus 5 sagt es, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit die Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist Teil der Bergpredigt, Matthäus 5. Und die große Tugend der Bergpredigt ist die Gerechtigkeit. Und dann sagen wir, das ist doch nicht gerecht. Gott Vater kann doch nicht gerecht sein, wenn er die Sonne über die Guten und über die Bösen scheinen lässt. Aber da treffen wir eben auf eine andere und größere und tiefere Art der Gerechtigkeit Gottes. die eben eine tiefe Barmherzigkeit ist. Und die Frage ist, warum tut das Gott? Ich möchte jetzt eben nicht hinein, zu sehr hinein gehen in das Problem des Bösen, weil das wäre nochmal eine Möglichkeit für einen ganzen Fortbildungstag, darüber zu sprechen. Aber doch es anreißen. Es geht im Grunde darum, dass wir verstehen müssen, dass Gott als Gott die Fülle der ganzen Heilsgeschichte und die Fülle der ganzen Existenz präsent hat. Das heißt, er weiß ganz genau um Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart von der ganzen Menschheit. Das heißt, er umfasst mit seinem Blick alles. Und dieses alles Umfassen macht ihn fähig zu wissen, es wird am Ende alles gut werden, alles wird seinem Plan entsprechen. Und das eben auch zu wissen, Gott ändert sich nicht durch meine Sünde, weil er eben weiß um meine Sünde, der vergangenen Sünde, der gegenwärtigen Sünde und auch der zukünftigen Sünde. Das werden wir später noch ein bisschen vertiefen. Und hier kommen wir in ein anderes Element hinein, was sehr wichtig ist, wenn wir eben darüber sprechen, dass Gott sich nicht ändert, dass er nicht verärgert ist. Man kann schon sagen, menschlich gesehen, dass er enttäuscht ist, das schon, nicht? Aber es hilft uns persönlich, wenn wir wissen, es gibt dort eine Konstante, Gott zieht sich nicht zurück. Gott ist nicht jemand, der gesagt hat, ich habe doch auf dich gebaut und jetzt hast du mich enttäuscht und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Das ist, glaube ich, so dieses Element, auf das wir aufbauen müssen, wenn wir über die Beichte sprechen und wenn wir eben über die innere Einstellung zu Gott sprechen. Und ein Element, das eben uns sehr hilft dabei und mir persönlich sehr hilft, ist es, dass Gott unsere Sünde kennt und dass er uns durch und durch kennt. Es gibt keine Überraschung in Gott. Wir können ihn in dem Sinne auch negativ nicht überraschen. Wir können ihn positiv vielleicht überraschen manchmal. Aber es gibt in dem Sinne keinen Moment, in dem Gott sagt, ah, das habe ich doch überhaupt nicht von dir erwartet. Das kann im Zwischenmenschlichen oft passieren, nicht? Wir bauen auf eine Person, wir vertrauen ihr und sie enttäuscht uns. Und enttäuschen bedeutet ja, ich habe erwartet von ihr, dass sie das erreicht und so ist und sie hat dem nicht entsprochen. Dann bin ich enttäuscht. Das passiert in Gott nicht. Er weiß um alles. Und da ist ein sehr wichtiges, für mich auch als Beichtvater, ein sehr wichtiges Evangelium, eben Johannes 21, dieser Dialog zwischen Christus und Petrus. Und interessant ist ja, Christus sagt ja die Sünde voraus. Christus weiß schon vor dem Kreuzesleiden, dass Petrus ihn verraten wird. Und danach erinnert er ihn dran. Aber danach ist nicht so sehr Christus, der sagt, du wusstest doch, dass ich weiß, sondern Petrus, der sich daran erinnert. Herr, du weißt es. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hat, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Das heißt, Gott weiß um unsere Sünden. Er weiß alles. Dieses Wort alles. Er kennt die tiefsten Tiefen, die tiefsten Fasern unseres Seins. Er kennt uns fast noch tiefer, als wir uns selber kennen. Oder manchmal auch erfassen. Und er weiß eben um die zukünftigen und auch um die vergangenen Sünden, und alles ist in Christus erlöst. Oft ist es ja so, dass wenn wir über die Transparenz sprechen, dann ist es eher für uns etwas Ungemütliches. Gerade auch im Bezug mit anderen Menschen, nicht? Wenn man Vertrauen hat an eine Person, dann ist es angenehm, dass die andere Person einen gut und durch kennt. Aber wenn man eine andere Person nicht kennt und auf einmal erfährt diese Person viel über uns, Datenschutz ist natürlich gerade ein großes Thema, nicht? und auch die ganzen Medien, nicht? Dann ist es ungemütlich für uns. Es gibt dieses, das ist so eine Art Sketch, aber so ein Reality-Sketch im Sinne von, es wurde wirklich durchgeführt. Und zwar haben sie in irgendeiner Stadt, haben sie so ein Zelt aufgebaut auf einem Platz und haben in einen Teil des Zeltes einen Pseudo-Wahrsager hineingesetzt. Das heißt, irgendein Mann oder irgendeine Frau, die, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Glaskugel hatte oder ein paar Karten hatte vor sich und anscheinend ein Wahrsager war. Und sie hatte halt ein Mikrofon im Ohr und in der anderen Seite, versteckt eben im Zelt, saß halt eine Truppe von Menschen mit einem Computer und hatten halt die Fähigkeit, ins Facebook zu gelangen von anderen Menschen. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber sie haben eben dann Jugendliche eingeladen, zu dieser Wahrsager und zu dem Wahrsager zu gehen und haben halt irgendwie davor kurz rausgefunden, wie der heißt und sind halt dann in die Facebook-Seite gegangen von diesem Jugendlichen und dann hat dieser Wahrsager eben angefangen, über Dinge in ihrem Leben zu erzählen, von der sie halt dann ein bisschen geschockt war, dass sie so viel wusste, nicht? Warum? Weil natürlich dieses Team am Computer angefangen hat zu stalken, das heißt im Internet nachzuschauen, was sie alles preisgegeben hat über sich. Und die Leute waren überrascht, wie viel sie über sich selber preisgegeben haben. Und das ist halt interessant, nicht? Die Transparenz, die dort passiert, da es nicht in einem Gebiet des Vertrauens ist, macht uns nervös. Wenn eine andere Person zu viel über mich weiß, das habe ich nicht gerne. Es gibt so Bereiche, wo ich sage, nein, besser wisst ihr nicht zu viel über mich. Die Erfahrung Petri ist eine ganz andere Erfahrung. Und das ist eine Erfahrung, die wir eben auch erlernen müssen im geistlichen Leben. Seine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Die Erfahrung, dass er weiß, Christus weiß wirklich alles von meinem Leben, das weckt in mir Vertrauen. Das weckt in mir Zuversicht. Das weckt in mir Ruhe. Und nicht nur die schönen Seiten, sondern der Blick Gottes und der Blick Christi sind so vertrauenswürdig und barmherzig, dass gerade eben auch die negativen Elemente meines Lebens, dass gerade die eben in mir Vertrauen wecken, wenn ich weiß, Gott weiß darum. Gott weiß auch um meine Sünden, um meine tiefsten inneren Kämpfe, die ich habe. Gott weiß eben alles. Wie Christus auch gesagt hat, die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir in die Wahrheit Gottes eintreten und annehmen, dass Gott wirklich alles weiß von unserem Leben, dann werden wir innerlich frei. Und das funktioniert natürlich immer nur, wenn wir wissen, und da kommen wir zu diesem ersten Punkt zurück, dass eben das Wissen Gottes über meine Sünde ihn nicht verändert. Das erfahren wir ja auch, wenn wir sagen, wenn einige Personen wüssten, wie ich wirklich bin, dann würden sie vielleicht überhaupt nicht so gute Freunde von mir sein. Manchmal haben wir das und das ist auch menschlich, nicht, dass wir sagen, gut, ja, ich bin bester Freund, aber es gibt schon so einige Aspekte, wo ich sage, das ist so meine Sache zwischen mir und Gott und meinem geistlichen Leib und meinem Beichtvater und dabei bleiben wir. Weil wir dann ein bisschen Angst haben, dass sie vielleicht den Menschen zurückziehen würden. Das kann passieren. Weil wir es vielleicht auch manchmal erfahren haben. Nicht beste Freunde, wunderbar, und dann kommt irgendwie die erste Krise oder vielleicht auch die erste Offenbarung, dass wir vielleicht sehr jähzornig sind und auf einmal zieht sich die Freundin zurück. Das ist etwas sehr Menschliches. Und bei Gott ist es eben nicht so. Egal, was wir machen, er zieht sich nie zurück. Weil er eben schon weiß, was wir machen werden. Vor Jahren hatte ich mal eine sehr schöne geistliche Erfahrung in der Beichte, wo ich gedacht habe, wie schön es ist zu wissen, dass Gott den Inhalt meiner ganzen Beichten in meinem ganzen Leben sowieso schon weiß. Das heißt, ich weiß nicht, die nächsten 20, 30 Jahre, die ich noch leben werde, Gott weiß ganz genau, was ich in diesen nächsten 20, 30, 40 Jahren sagen werde in der Beichte. Er weiß es ganz genau. Und er weiß ganz genau, wie oft ich nochmal die gleiche Sünde bekennen werde und bekennen muss. Er weiß es ganz genau. Und dennoch ist er bereit, in diesem Moment jetzt mir zu vergeben. Wenn man das anwenden würde auf die Ehebeziehung oder auf Freundschaftsbeziehungen, wie viele würden sich zurückziehen? Nicht? Und sagen, wenn der Ehemann oder die Ehefrau wüsste, am Moment, der Hochzeit, wie viele Krisen sie durchgehen werden, wie viele würden dann vielleicht sagen, besser nicht, besser nicht. Und zu wissen, Gott war bereit zu sagen, ja, ich bin bereit, ja zu sagen, nicht? Ich bin bereit, weiterzugehen. Das ist die ganze Geschichte auch vom Alten Testament. Was ist einer der Konstanten des Alten Testamentes? Es gibt zwei Konstanten im Alten Testament. Zwei rote Fäden im Alten Testament. Ein roter Faden ist, dass die Juden es nie schaffen. Immer wieder fallen sie zurück. Immer wieder in die Idolatrie, immer wieder in die Untreue, immer wieder, immer wieder. Und die zweite Konstante ist, Gott weiß dessen und weiß, dass das so sein wird, aber er bleibt konstant treu. Und interessant ist, dass diese konstante Gottes, der treue Gottes, dem Menschen immer wieder auch Kraft gibt, wieder treu zu sein und wieder zurückzugehen. Das ist ja das Wunderbare. Wenn Gott sich zurückziehen würde, dann würden wir erst recht nicht zu Gott zurückgehen. Wenn Gott sagen würde, es reicht jetzt, wir haben es jetzt dreimal versucht, aber ihr habt es nicht geschafft. Okay, ich mache mir jetzt meine neue Welt, meine neue Schöpfung, ihr könnt es dahin dümpeln, wie ihr wollt. Nicht? Dann würden wir nie die Kraft finden, wieder zu Gott zurückzukehren. Aber da Gott immer treu bleibt, finden wir auch immer wieder die Kraft, zu ihm zurückzukommen. Und da, wie wir sehen, sind wir in diesem ersten Geheimnis immer noch und gehen wirklich tiefer. Da müssen wir uns fragen, woran liegt das dann? Woran liegt es, dass Gott sich nicht zurückzieht? Ich glaube, eine Art, das zu erklären, und das dann sehr wichtig für die Beichte ist, dass wir wissen, was für eine Art der Beziehung herrscht denn da. Es gibt ja verschiedene Arten der Beziehung. Wenn es eine Geschäftsbeziehung wäre, dann wäre es ganz normal, dass er sich nach einer Zeit zurückzieht, nicht? Wenn Sie Angestellter sind von einer Firma, und sie entsprechen nicht dem Standard der Firma und erfüllen die Arbeiten nicht, die sie erfüllen sollten im Vertrag, nicht? Das ist eine Geschäftsbeziehung. Dann kann es natürlich sein, und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass irgendwann der Chef sagt, okay, es reicht jetzt. Du hast es 4, 5 Mal, hast du nicht das erreicht, was wir eigentlich abgemacht hatten. Und unsere Beziehung ist damit gebrochen. Wir können vielleicht weiterhin Freunde bleiben, aber unsere Beziehung ist gebrochen, nicht? Das war so ein Satz vor, weiß nicht, jetzt 2 Jahren, als ich bin FC Bayern-Fan. Der italienische Ancelotti. Als Ancelotti es nicht geschafft hat mit dem Bayern als Trainer, hat er am Ende was sehr Interessantes gesagt, als er gefeuert wurde. Er hat eben zu Uli Hoeneß gesagt, wir sind jetzt keine Geschäftspartner mehr, aber wir sind weiterhin Freunde. Das heißt, eine Art der Beziehung ist gebrochen, aber die andere Art der Beziehung bleibt bestehen. Bei Freundschaften kann es schon passieren, dass sich da etwas bricht, dass wir Freunde sind, aber dadurch, dass eine Enttäuschung hineingekommen ist, kann eine Freundschaft brechen, durch einen Verrat, durch eine Untreue. Es gibt menschliche Beziehungen, die können nie brechen, Vater- und Sohn-Beziehung, Mutter- und Tochter-Beziehung, Mutter-Sohn, Vater- und Tochter-Beziehung. Die können leiden, aber eine Tochter wird immer Tochter bleiben, der Mutter, egal was passiert. Eine Mutter kann nie sagen, du bist jetzt nicht mehr deine Tochter. Obwohl sie es vielleicht sagen möchte und würde und sagen kann, wörtlich, und das kann vielleicht einer der schlimmsten Dinge sein, die sie sagen könnte, aber die Beziehung wird immer Vater-Tochter oder Vater-Mutter oder nicht Vater-Mutter auch. Die Beziehung wird immer so bleiben, nicht? Sie wird immer so bleiben. Und so viel mehr ist es eben in der Beziehung zwischen Gott und dem Geschöpf. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, wo wir sagen, Geschöpf bedeutet nicht, dass du mich gezeugt hast am Anfang meines Lebens, sondern Geschöpf bedeutet, dass ich dich in jedem Moment erhalte in der Existenz. Und diese Beziehung ist eben die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, nicht? Wir sind Geschöpfe Gottes. Und das kann nie brechen. Das wird nie brechen. Wichtig ist zu wissen, Gott ist immer frei, in jedem Moment ist er frei. Eine Mutter ist nicht frei, wenn sie das Kind geboren hat oder gezeugt hat, dann wird sie ihr Leben lang die Mutter sein von diesem Kind. Sie war frei am Anfang, aber wenn es dann geschehen ist, dann muss sie das tragen. Bei Gott als Schöpfer ist es anders, nicht? Er war frei am Anfang, er musste uns nicht schaffen, aber er ist in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde ist er immer wieder frei und ist immer wieder dabei, uns zu erhalten in der Existenz. Das heißt, diese Stabilität der Beziehung ist sehr wichtig für ein tieferes Verständnis von der Beichte. Ich versuche gleich am Ende nochmal dieses erste Geheimnis abzurunden, weil jetzt sind wir natürlich ein bisschen in die höheren Gefilde gedrungen und manchmal muss man das wieder zurückkommen und das eben anwenden auf die Beichte. Einfach nochmal ein Zitat von Dives et in Misericordia, welches ich übrigens bestellt habe. Das ist eine Enzyklika von Johannes Paul II. Und später kann ich das dann austeilen. Eine sehr schöne Enzyklika über eben die Barmherzigkeit Gottes und die Beichte. Er ist auch in der Nummer 7 steht, er ist auch Vater mit dem Menschen, den er in der sichtbaren Welt ins Dasein gerufen hat, verbinden ihn Bande, welche die des Erschaffens an Tiefe übertreffen. Es sind dies die Bande der Liebe, die nicht nur das Gute hervorbringen, sondern am Leben Gottes selbst, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes teilhaben lässt. Wer liebt, den drängt es, ja, sich selbst zum Geschenk zu machen. Was die Idee, eben Johannes Paul II. Sagt, neben der Beziehung als Geschöpf ist eben Gott auch ein Vater. Er ist ein persönlicher, er hat eine persönliche Beziehung, Liebesbeziehung zu uns. Und das kennen wir natürlich auch, nicht? Dieses wunderbare Gleichnis, Lukas 15. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon vom Weiten kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das heißt, in der Beichte wollen wir eben genau das erfahren. Wir wollen nicht nur diese konstante Liebe Gottes erfahren, sondern diese persönliche Liebe des Gottes, des Vaters erfahren. Zu wissen, er bleibt immer unser Vater und er wartet eben auf uns, bis wir zurückkehren. Das ist die Grundlage eben von dieser Beziehung. Es gab eine Predigt, als Papst Benedikt schon Emeritus war. Er hatte die Tradition als Papst, dass er jedes Jahr sich getroffen hat mit seinen Schützlingen, das heißt mit den Leuten, die mit ihm früher ein Doktorat geschrieben haben, wo er eben der Doktor, dessen Doktorvater er war. Und später hat sich dann auch entwickelt zu den oft Priestern, die eben ein Doktorat über ihn gemacht haben. Das gab es dann auch schon in seiner Zeit. Und da hat er jedes Jahr hat er eben ein Treffen und es waren es oft ein paar Tage. Als er dann Papst war, haben sie es dann so gemacht, dass sie dann über irgendein Thema gesprochen haben und dann eben eine Messe mit dem Papst hatten, eine eher Privatmesse mit dem Papst hatten. Und als er dann Emeritus war, wurde das fortgeführt. Da war einfach von der Kraft her, konnte er dann nicht mehr selber an diesem Kongress teilnehmen natürlich. Auch als Papst, glaube ich, wegen der Zeit nicht. Aber er hat dann immer noch eine Messe gehabt mit diesen Priestern. Als ich in Rom war Student, hat einer der Priester, der eben ein Doktorat über ihn geschrieben hat und deswegen da mit eingeladen war, hat das irgendwie gemanagt, dass einige Brüder und Seminaristen von uns auch dabei sein durften. Und da hat eben Papst Benedikt eine wunderbare Predigt gehalten aus dem Stegreif, was sehr typisch ist, die sind dann immer gleich druckreif, über die sogenannte Gratuitas Gottes, das heißt das Umsonst Gottes. Gott ist kein Geschäftsmann. Er sagt nicht, gut, du gibst mir jetzt so und so viel und dann gebe ich dir so und so viel. Und du, wenn du mir erstmal gibst, nur dann gebe ich dir zurück. Nicht? Er ist kein Geschäftsmann. Sondern alles, was Gott gibt, ist immer umsonst. Wir müssen nichts zurückgeben. Unsere Existenz ist umsonst, nicht? Wir haben nichts getan, bevor wir existierten, dass Gott gesagt hat, ah, du bist es wert zu existieren und deswegen darfst du existieren. Und unsere Taufe auch, wir waren ein kleines Kind, die Erlösung ist auch umsonst, nicht? Wir haben uns nicht gut benommen als kleines Kind, sodass dann der Priester immer gesagt hat, okay, du hast dich gut benommen, du darfst getauft werden und du hast dich nicht gut benommen, du hast viel zu viel geschrien, du darfst nicht getauft werden, nicht? Es war nicht so, sondern dieses Geschenk der Taufe kommt umsonst. Und eben an diesem 1. September 2013 hat er geschrieben, die größten Dinge des Lebens, die Liebe, die Freundschaft, die Güte, die Vergebung, die können nicht bezahlen, die können wir nicht bezahlen. Die sind umsonst, wie Gott uns umsonst beschenkt. So dürfen wir mitten in all dem Ringen um die Gerechtigkeit in der Welt nie das umsonst Gottes vergessen. sondern es immer wieder geben und empfangen, immer wieder darauf bauen, dass der Herr es uns schenkt, dass gute Menschen uns das umsonst ihrer Güte schenken, dass sie umsonst uns ertragen, umsonst uns lieben und gut sind. Immer wieder wollen wir auch selbst dieses umsonst weitergeben und so die Welt an Gott annähern, ihm ähnlich werden lassen, auf ihn hin öffnen. Nicht die größten Dinge des Lebens, die Liebe, die Freundschaft, die Güte, die Vergebung, die sind immer umsonst. Und das kann, glaube ich, so ein Motto sein für diesen ersten Punkt, für dieses erste Geheimnis in Beziehung zu der Beichte. Zu wissen, die Liebe, die Freundschaft, die Güte und die Vergebung, das ist natürlich ganz besonders der Moment der Beichte, sie ist gänzlich umsonst. Gott weiß alles von unserem Leben. Er weiß bis zu dem kleinsten Inhalt unserer zukünftigen Beichten. Er weiß auch die Sünden, die wir verdrängt haben, nicht, die in unserem Herzen vielleicht weiterhin ihr Gift ausbreiten, ohne dass wir sie wirklich vor ihn gebracht haben. Alles weiß er und er ist bereit, dennoch zu vergeben. Nicht? Er ist bereit, umsonst eben die Vergebung zu geben. Es ist nicht so, dass eine gute Beichte mehr Vergebung von Gott herabruft und eine schlechte Beichte weniger. Nicht? Die Offenheit des Herzens schon, aber die Gnade, die fließt, ist immer die gleiche. Sie ist immer unendlich, sie ist immer unendlich umsonst. Er gibt nicht auf einmal mehr, weil du dich besser verhalten hast und einfach mal weniger. Genau, das ist so ein bisschen das erste Thema, das wir besprechen wollten, oder das ich besprechen wollte, ob Sie das wollten, weiß ich nicht. Aber das ist das erste Thema, über das wir sprechen wollten. Und da eben das vielleicht der Begriff, der das zusammenfasst, ist, dass es geht um Beziehung, nicht? Aber eben um das, um eine Beziehung, die umsonst ist. Das heißt, eine wahre Liebesbeziehung, nicht? Eine wahre Liebesbeziehung. Und nur aus dieser wahren Liebesbeziehung kann dann auch eine Antwort herauswachsen, die auch umsonst ist, die auch wahre Liebe ist, die auch frei ist. Und das ist eben auch die Antwort der Liebe, die wir Gott geben können.
Das war Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi. Wir hörten den Mitschnitt von einem Einkehrtag, den er gehalten hat im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Neuötting-Alzgern, da vermuten Sie richtig, das ist ein Katzensprung von Altötting. Also wenn Sie sich dorthin mal aufmachen möchten ins Noviziat der Legionäre Christi und auch an so einem Einkehrtag mal teilnehmen möchten, der natürlich nicht nur Vorträge hat, ganz klar, hier gibt es Gelegenheit zur Begegnung, zur heiligen Messe, zum gemeinsamen Gebet, gemeinsames Essen. Wenn Sie sich also dafür interessieren, da auch einmal dabei sein möchten, dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Da gibt es einen Link zum Veranstaltungskalender der Legionäre Christi und da gibt es nicht nur das Haus in Neuötting-Alzgern, da gibt es deutschlandweit Angebote, also schauen Sie da hinein in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org beziehungsweise in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Es geht im zweiten Teil dann weiter mit den 7 Geheimnissen der heiligen Beichte. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.